Ich habe total verlernt eigentlich, die Natur auch zu lesen und zu sehen, ah ja, der Wind macht etwas und die Wolken machen etwas. Und ich dachte, ah ja, dieses Bild erinnert mich daran, dass ich immer das Gefühl habe, die Natur ist sowas wie so ein statisches Bühnenbild, was überhaupt nicht stimmt.
Herzlich willkommen in der Fondation Baehle. Das weltbekannte Museum feiert seinen 25. Geburtstag. Und wir haben 5 Gäste hierher nach Rhen bei Basel eingeladen, um mit ihnen über ihre ganz persönlichen Eindrücke und Zugänge zur Kunst zu sprechen. Ich bin Stefanie Müller-Frank, Journalistin und Podcasterin. Bei mir heute zu Gast ist Nina Kunz.
Nina Kunz, 1993 in Zürich geboren, studierte Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und arbeitet seit 2017 als Kolumnistin und Journalistin. Für ihre scharfsinnigen und prägnanten Texte erhielt sie 2018 und 2020 die Auszeichnung Kolumnistin des Jahres. Ihr Buch Ich denk zu viel beschäftigt sich mit der Hektik im digitalen Zeitalter, mit Erwartungen, Gendernormen und ständiger Verfügbarkeit und trifft damit genau den Nerv unserer Zeit.
Hallo Nina.
Hallo Stefanie.
Wie schön, dass du da bist.
Schön, dich zu sehen.
Du bist ja von Zürich nach Basel gekommen und man fährt ja praktisch aus der Stadt wieder raus und kommt dann hierher und mir geht es immer so, man atmet eigentlich auf, wenn man hier in den Park ankommt, mit dem Blick auf den Tüllinger Hügel und auf diese Obstwiesen an den langen Erlen. Geht dir das auch so?
Total. Ich habe diesen Effekt heute sogar noch verstärkt, weil wir ja über das Thema Ruhe sprechen wollen, mein Telefon zu Hause gelassen. Und für mich war der ganze Weg hierher, die Zugfahrt, die Tramfahrt und jetzt auch dieses Ankommen im Park hier, total ruhig, weil ich hatte keine E-Mail, keine SMS, keine Sprachnachrichten. Und dann nimmt man ja auch den Raum ganz anders wahr plötzlich. Der Raum wirkt dreidimensionaler, zumindest auf mich. Und man hört ja jetzt auch die Vögel so gut und irgendwas Landwirtschaftliches da hinten und manchmal die Tram. Und es fühlt sich gerade so sehr rund und voll an.
Was ist Ruhe generell für dich? Also hast du irgendwie so ein Bild im Kopf, wenn du an Ruhe denkst?
Lustigerweise denke ich an meine Wohnung, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass ich, wenn ich schreibe, sehr häufig auch das Telefon ausschalte und in meinem Briefkasten aufbewahre oder da verstecke, in meinem Briefkasten verbanne. Und der ist 4 Stockwerke unter meiner Wohnung. Und das ist immer am Wochenende. Und dann stört mich niemand in meiner Wohnung. Und ich muss nichts, also außer schreiben. Ja, ich glaube, meine Wohnung ist meine erste Assoziation. Und was da passiert, ist auch was Ähnliches wie jetzt hier in diesem Park. Ich nehme plötzlich meine Wohnung ganz anders wahr. Und dann beginne ich mal irgendwie die Besteckschublade auszuräumen und komme so in meinen kleinen Flow. Ich glaube, das verbinde ich mit Ruhe. Und dann gibt es das wunderschöne schweizerdeutsche Wort Grümschele, was bedeutet so in der Wohnung rumnuschen und eigentlich eine größere Unordnung veranstalten als Ordnung. Und ich glaube, ja, dieses Verb verbinde ich auch mit Ruhe. Also lustigerweise etwas sehr Domestisches.
Brauchst du eigentlich die Ruhe zum Schreiben?
Ja, total. Weil sonst höre ich meine eigenen Gedanken überhaupt nicht. Und ich denke die ganze Zeit, oh oh, was wird XY denken, wenn ich diesen Satz schreibe, wenn ich diese Geschichte so erzähle? Und um mir selbst zu vertrauen, brauche ich die Ruhe. Vielleicht ist es auch fast so ein Vakuum, wo man andere Stimmen so ein bisschen ausblendet.
Wir sprechen ja heute über so ein paar Kunstwerke, die mit dem Thema Ruhe in Verbindung stehen. Vielleicht beginnen wir mit dem, bei dem sich bei dir die am meisten Ruhe einstellt.
Vielleicht ist es tatsächlich das Kornfeldbild von Van Gogh. Spannend.
Das ist auch eigentlich hat was Ambivalentes, weil es natürlich auch ein extrem dynamisches Landschaftsbild ist. Ist ja auch wirklich ein paar, Wochen, Monate vor dem Tod von Van Gogh entstanden, wo er nochmals eine extreme Produktivität an den Tag legt. Also innerhalb von 70 Tagen entstehen über 70 Gemälde, bevor sich Van Gogh dann das Leben nimmt. Also da sieht man nochmals einen extremen Ansporn, künstlerischen Ansporn auf Seiten des Künstlers, der vielleicht auch spürt, dass er praktisch sich dem Ende neigt ein Stück weit, oder sein Leben und sein Werk, und da wirklich nochmals alles gibt, also extrem dynamisch, und zugleich kündet es auch vielleicht so ein bisschen diese letzte Ruhe an, kann man sagen, also den Tod des Künstlers, weil es auch etwas, auch eine gewisse vielleicht auch Tragik zum Ausdruck bringt. Vielleicht ist das jetzt auch unsere Wahrnehmung, weil wir wissen, dass das die letzten Bilder sind sozusagen. Aber dadurch, finde ich, strahlt es auch eine gewisse Ruhe aus, obwohl es in der Komposition, im Farbauftrag, mit diesem hektischen Farbauftrag auch etwas extrem Bewegendes und Bewegungsvolles hat. Man hat ja auch wirklich, man sieht, man spürt auch diesen Wind, der über diese Getreidefelder weht, aber dadurch eben noch so auch eine gewisse Ruhe reinbringt, aber man ahnt schon das Gewitter auch, ja.
Das ist spannend, dass du das ausgewählt hast als das Kunstwerk, das bei dir am meisten Ruhe erzeugt. Ich finde das so ein wahnsinnig bewegtes Bild.
Ja, lustig, dass du das sagst, weil zuerst dachte ich auch, warum ist das in der Auswahl zur Ruhe? Weil man hat ja das Gefühl, so der Wind fegt durch dieses Feld und auch die Pinselstriche sind so energisch, energetisch, dramatisch irgendwie. Und dann dachte ich, genau diese Zweipoligkeit der Ruhe, dass es was Schönes sein kann, was Kontemplatives und was total Beängstigendes ist in diesem Bild für mich drin. Und ich habe dann auch gelesen, dass Van Gogh das ja 2 Monate vor seinem Suizid gemalt hat, was ich sehr berührend fand irgendwie. Und ich glaube, was ich am krassesten fand an diesem Gemälde ist, dass es mich daran erinnert hat, dass ich als Person, die in der Stadt aufgewachsen ist und sich permanent in urbanen Gegenden befindet. Ich romantisiere die Landschaft so ein bisschen und denke so, ich muss mal wieder aufs Land, ich muss mal in die Berge, ein bisschen abschalten. Und ich vergesse, dass die Landschaft nicht etwas Statisches ist. Und ich habe total verlernt eigentlich, die Natur auch zu lesen und zu sehen, der Wind macht etwas und die Wolken machen etwas und es gibt wahrscheinlich kleine Würmer und Vögel fliegen irgendwie herum. Und ich dachte, dieses Bild erinnert mich daran, dass ich immer das Gefühl habe, die Natur ist sowas wie so ein statisches Bühnenbild, was überhaupt nicht stimmt. Und ich glaube, genau diese Beobachtungsgabe eben, dass man irgendwo sich hinstellen kann in der Natur und dann plötzlich all diese Dinge sieht, und es passiert ja meistens extrem viel, ist für mich so ein Ideal der Ruhe. Es ist nicht etwas Passives, sondern etwas, was man so erlebt mit dem ganzen Körper.
Das ist schön, wie du das beschreibst. Ich habe auch das Gefühl, ich rieche hier praktisch das Gewitter. Also du siehst so die Wolken, die sich da so ballen und diese Ähren, die so wegfliegen. Und ich habe das Gefühl, das ist wie so eine Ruhe vorm Sturm eigentlich.
Ich habe das mehr so als quasi der innere Geisteszustand des Künstlers gelesen. Aber ja, wahrscheinlich, also es ist ja de facto die Ruhe vor dem Sturm. Aber für mich hat es nichts Bedrohliches, lustigerweise, sondern eben so was total Menschliches und Lebendiges.
Ich glaube, man versteht das durchaus auch als Ausdruck innerer Zerrissenheit. Van Gogh war ja in dieser Zeit, also er beschreibt irgendwie diese Zeit als eine Zeit grenzenloser Einsamkeit und Zerrissenheit auch. Und gleichzeitig war er unheimlich produktiv. In diesen Sommermonaten hat er, glaube ich, über 70 Gemälde geschaffen.
Und es gibt ja auch diesen Brief, den er an seine Mutter geschrieben hat, in der er lustigerweise im Zusammenhang mit unserem Thema sagt, dass er einerseits eben diese Hyperaktivität spürt und gleichzeitig, dass er das Gefühl hat, so ruhig zu sein, dass er in der Lage ist, diese Landschaft irgendwie aufzufangen. Ja, wahrscheinlich ist dieses Bild oder der Grund, warum ich es ausgesucht habe, als das, was mich am meisten beruhigt hat, eben, dass mich so eine, wenn ich einfach so einen Seerosen, wobei, die können auch total lebendig sein, aber wenn es zu ruhig ist, dann höre ich meine Gedanken eben zu laut. Und hier passiert etwas quasi, dass es genau die richtige Balance ist zwischen Ruhe und Zerstreuung vielleicht. Und was ist denn das Gemälde, was dich am meisten beruhigt hat? Oder das Kunstwerk?
Ich glaube, das ist der Monet.
Okay.
Die Kathedrale.
Okay. Ich glaube, das wäre auch meine zweite Wahl gewesen. Wollen wir dahin?
Ja.
Okay.
Claude Monet hat diese Kathedrale von Rouen und vor allen Dingen die Fassade, die wir auf dem Werk sehen, über 30 Mal festgehalten, zwischen 1892 und 1894. Das heißt, er ist immer wieder in diesen Ort in Nordfrankreich zurückgekehrt und hat zu verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Lichtsituationen und unter verschiedenen atmosphärischen Bedingungen immer wieder diese Kathedralenfassade festgehalten. Was ja zu der Zeit gar nicht ungewöhnlich war, denn die Impressionisten und Impressionistinnen, wie wir wissen, sind viel in die Natur gegangen und haben dort unter dem Eindruck eben dieser atmosphärischen Bedingungen gemalt und das Unmittelbare in der Natur festgehalten. Was das Besondere an Monet ist und was auch so viele Künstler und Künstlerinnen nach ihm geprägt hat, dass er diese über 30 Werke wieder zurück in sein Atelier genommen hat und nebeneinander aufgestellt hat und dort nochmal in der Gesamtheit dieser Serie überarbeitet hat. Das heißt, für ihn war wirklich nicht das einzelne Bild, sondern diese ganze Aufreihung an Bildern unglaublich wichtig in der Wahrnehmung des Kunstwerkes. Und dieses Prinzip der Serie, das ist natürlich etwas, was viel später dann von Andy Warhol zum Beispiel aufgegriffen wurde. Also das sind alles Gedanken, die in der abstrakten Kunst und modernen Kunst aufgegriffen wurde und natürlich dann ganz anders, aber immer noch im Hinterkopf mit Monet umgesetzt wurden. Und das ist ganz spannend, ohne natürlich, dass Monet das ahnen konnte, wie wegweisend er da mit gewissen Gedanken war.
Wenn ich das richtig weiß, hat Monet sich in den Häusern gegenüber eingemietet und hat dort von den Fenstern aus die Westfassade beobachtet und zu unterschiedlichen Tageszeiten gemalt und auch bei unterschiedlichen Wetterlagen. Und hier, ich finde, man spürt, dass es am Morgen ist, dass es so eine Morgenstimmung ist.
Mhm. Ja, kann gut sein. Ich finde, also ich meine, das Beruhigende an diesem Bild ist auf jeden Fall die Farbgebung, was vielleicht eine total banale Beobachtung ist, aber diese Blautöne und Grautöne, dieses Pastellige im Himmel.
Bei mir stellt sich auch sofort eine Ruhe ein bei dem Bild. Vielleicht aber auch, weil ich so die Assoziation habe, dass, oder weil ich weiß, dass er die ganzen Westfassaden, die 33 Bilder hatte er bei sich im Atelier und hat an dieser Serie gemalt und ist immer weitergegangen, das Motiv auch aufzulösen. Und ich stelle mir das so als ein Versinken ins Arbeiten vor. Also für mich ist es so die Utopie von so einer Konzentration beim Arbeiten und in so einen Flow kommen, wo ja wirklich, egal ob es laut um einen rum ist oder ruhig, aber es löst sich alles so auf und man ist wirklich bei dem, was man gerade macht. Kennst du das?
Das ist verrückt. Ich hatte genau die gleiche Assoziation. Ich finde auch, man merkt dem Bild die Arbeit an und die Geduld, die er hatte bei der Arbeit. Und meine Assoziation war eine Theorie oder ein Begriffspaar von einem Philosophen, der heißt Byung-Chul Han. Und der hat gesagt, es gibt die Strichzeit und die Punktzeit. Und die Strichzeit ist die Zeit, in der wir uns befinden, wenn wir die To-Do-Listen abarbeiten, von einem Termin zum nächsten rennen, dann noch kurz eine Deadline irgendwie reinquetschen und dann das Kind abholen gehen und so weiter, wenn die Zeit sich verflüchtigt und man das Gefühl hat, man ist die ganze Zeit so on the go. Und die Punktzeit ist die Zeit, die man zum Beispiel kennt aus dem Urlaub, wenn irgendwie 11 Uhr mittags ist und man hat das Gefühl, der Nachmittag ist ewig und die Zeit ist so zäh und dehnt sich aus und bekommt so einen Körper irgendwie. Und ich hab mir vorgestellt, dass der Künstler beim Schaffen dieses Werks sich in der Punktzeit befunden hat. Und ja, vielleicht, wenn man das Bild betrachtet, dann kann man so ein bisschen davon ja abschöpfen. Oder zumindest versuche ich immer wieder auch in die Punktzeit zu kommen. Natürlich ist das eine grobe Vereinfachung wahrscheinlich der Zeitwahrnehmung. Aber ich fand diese Unterscheidung immer sehr intuitiv verständlich.
Das geht mir auch so. Also jetzt sich vorzustellen, es gibt dieses Bild 33 Mal und da widmet sich jemand wirklich diesem Motiv oder sozusagen eigentlich der Atmosphäre, dem Licht oder diesem Wetter zwischen dem Licht. Also das ist schon erfordert schon eine enorme Hingabe und da muss man einfach viel Ruhe und Geduld auch aufbringen. Und ich habe aber das Gefühl, es kommt über das Bild zurück zu uns.
Das stimmt. Und ich finde es interessant, dass du Ruhe zusammendenkst mit dem Begriff der Aufmerksamkeit. Weil ich glaube, genau heute kommt uns ja die Aufmerksamkeit manchmal abhanden. Und ich habe generell das Gefühl zum Beispiel, dass ich häufig zu unruhig bin, um Kunstwerke zu betrachten. Weil die Aufmerksamkeit erfordert ja eben, dass man immer wieder das Gleiche anguckt. Und ich glaube, die Intuition ist ja, dass man immer nach was Neuem sucht oder ein neuer Gedanke irgendwie interessanter ist. Und Aufmerksamkeit ist für mich auch so ein bisschen ein Willensakt. Man muss immer wieder zurückkommen und irgendwie im Bekannten was Neues suchen. Und deshalb ist auch, also der Künstler hat auch so eine Vorbildfunktion für mich, dass er eben diese Geduld hatte, immer wieder in dieser Fassade, im Lichtspiel was Neues zu sehen. Und das meinte ich auch mit dieser dreidimensionalen Wahrnehmung des Raums, die passieren kann, wie wir gesehen haben im Garten, wenn man das Telefon weglegt, dass plötzlich so viel Interessantes ist in der unmittelbaren Umgebung.
Das stimmt, es ist irgendwie, man kann dieses Flirren fast spüren, wenn man davor steht. Das ist noch spannend, was du gesagt hast, dass man sich wirklich auch diese Aufmerksamkeit vornehmen muss. Also so ein Museum gilt ja eigentlich als so ein Ort der Ruhe und Kontemplation. Also jetzt gerade wird hier ziemlich viel aufgebaut, weil die Ausstellung eröffnet demnächst und alle Kunstwerke müssen noch schleunigst aufgebaut werden. Aber eigentlich lädt das ja sehr dazu ein, also durch die Natur draußen und durch die Räume und durch die Kunstwerke. Ist das für dich so eine Hilfe oder so ein Anlass, auch dich einzulassen auf Kunst?
Ja, also auf jeden Fall, weil ich glaube auch das Trainieren der Aufmerksamkeit hat für mich auch eine politische Komponente oder eine gesellschaftliche Komponente, weil ich finde es verrückt in meinem eigenen Alltag, wie sehr meine Aufmerksamkeit fremdgesteuert ist von Apps, die mir versuchen Werbung unterzuschieben permanent. Und ich finde es schon verrückt, dass ich häufig das Gefühl habe, ich bin nicht quasi in charge oder die Herrin meiner eigenen Aufmerksamkeit. Und ich glaube, es gibt auch ein ganz tolles Buch zu diesem Thema von Jenny O'Dell, das heißt How to Do Nothing. Und sie sagt auch, es ist fast nicht schwerer, als nichts zu machen. Dabei wäre es so wichtig, weil man, ich glaube eben, wenn man sich quasi die Frage, wohin will ich meine Aufmerksamkeit lenken, ist so relevant. Will ich sie auf meine Umwelt lenken, auf meine Mitmenschen und so weiter? Und ja, deshalb, ich glaube, ein Museum kann super Trainingsort sein dafür. Und eben genau die Ungeduld, die ich manchmal spüre, wenn ich Kunstwerke betrachte, macht mir ein bisschen Angst, weil ich denke, wow, was ist da passiert in den letzten 15 Jahren?
Es ist vielleicht auch noch mal schwieriger, andere Kunstwerke aufmerksam zu betrachten, als vielleicht selber Kunst zu machen oder meinetwegen wie du zu schreiben, oder? Weil man noch mal anders gefordert ist, oder siehst du den Prozess so ein bisschen ähnlich?
Ja, gute Frage. Natürlich würde ich intuitiv sagen, das Gucken ist passiver als das eigene Schaffen, aber vielleicht stimmt das gar nicht, weil man ja eigentlich sofort in den Dialog tritt mit einem Kunstwerk. Ja, und ich glaube auch, dass dieses Nichts ab und zu mal aushalten, so ein kurzer Moment der gefühlten Leere ist total wichtig, weil dann quasi, es fühlt sich so an wie so eine Tür und dann muss man durch diese Tür durch und dann entdeckt man plötzlich ganz viel Neues, Interessantes, was man in diesem gestressten, hektischen Zustand gar nicht sieht. Aber ich schaffe es sehr, sehr selten, quasi durch diese Tür durchzugehen und dann in diesen kontemplativen Zustand reinzukommen, wo sich plötzlich die ganze Welt so ein bisschen verzaubert anfühlt. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich kenne vor allem diesen Türeffekt. Also ich kenne das auch, also ich beobachte das im Museum oft, dass wenn die Leute vor dem Bild stehen und dann wie so eine Übersprungshandlung machen, also wie diesen Moment nicht aushalten und dann irgendwie ein Foto machen oder irgendwie die Beschreibung nebenan lesen oder irgendwie sich umschauen, wo denn die anderen sind. Aber ich kenne es auch von mir. Also dass ich es ganz schwierig finde, jetzt wirklich stehen zu bleiben und mich auf das Bild einzulassen. Ich kram dann hervor, okay, was weiß ich über den Maler, was weiß ich über den Boche, ah ja, das ist der Impressionist, ah ja, okay, kenne ich schon, kann ich weitergehen. Aber dann wirklich mich darauf einzulassen und vielleicht auch einen Moment, ja, wie so verloren zu sein oder irgendwie erstmal keinen Input zu haben, ist schwierig.
Ja, und vielleicht ist aber auch da die Verbindung zur kreativen Arbeit, weil da ist es häufig so, dass man diesen Moment der Langeweile aushalten muss, bis eine Idee kommt. Und das kann ganz schrecklich sein, aber das ist so essentiell, dass man das aushält, glaube ich.
Kommt denn dann immer was bei dir?
Ja, immer. Immer. Nein, Quatsch. Manchmal kommt einfach auch wirklich gar nichts. Aber dann merkt man vielleicht, ich bin eigentlich einfach extrem müde.
Oder hungrig.
Oder sehr, sehr häufig auch hungrig, ja. Wollen wir zum Vogel?
Ja, unbedingt.
Der Vogel von Konstantin Brancusi ist ein ganz erstaunliches Kunstwerk, weil es eine Skulptur ist, die so wundervoll die Bewegung festhalten kann. Und dennoch ist es eine sehr kontemplative Skulptur, die die Freiheit und den Flug und alles, was man mit dem Vogel so verbindet, in einem Marmorstück festhalten kann. Und das gelingt Brancusi auf ganz fantastische Weise, diesen Gegenpol von Bewegung und Ruhe in einem einzigen Stück Marmor zusammenzubringen. Brancusi hat gesagt, der Flug, welch ein Glück. Also für ihn war dieser Vogelflug, wie wahrscheinlich für viele, etwas unglaublich Schönes, etwas Traumhaftes, Fantastisches. Konstantin Brancusi war es überhaupt nicht mehr wichtig, das Gesehene so wiederzugeben, wie er es in der Realität findet, sondern auf die Essenz des Wichtigen wirklich des Fluges zu kommen und das runterzubrechen in der Skulptur.
Ich weiß, ich darf nicht, aber ich würde ihn so gerne anfassen.
Der Marmor, ich glaube, es ist Marmor, wirkt so ein bisschen wie so ein Stein, den man aus einem kalten Bergbach zieht. Und ich habe eben gerade zu dir gesagt, ich habe so das Bedürfnis, es abzuschlecken, weil es so glatt und so sleek ist.
Ist trotzdem spannend, wie man sieht, so die Maserungen von dem Stein und das Gefühl hat, das sind wie so die Flügel, oder? Wie so Federn.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er ja sein ganzes Leben oder zumindest einen großen Teil seines Schaffens damit verbracht, die Essenz des Vogelfluges zu suchen. Und ich fand diese Vorstellung wahnsinnig poetisch. Ich glaube, aus dem Grund, dass für mich fühlt sich die Gegenwart häufig so wie ein großes Flirren an, irgendwie. Und gerade im Internet kollabiert ja irgendwie der Kontext und man sieht irgendwie ein Bild von den Protesten im Iran und dann kommt ein Katzenvideo und dann kommt irgendwie hier ein Pasta-Rezept und dann kommt eine Sprachnachricht und eine E-Mail und ich finde, dieses Flirren und es zerstreut sich in alle Richtungen und die Headlines überschlagen sich und so weiter. Dieser Begriff der Essenz hat mich irgendwie beruhigt, weil ich dachte, okay, was wäre dann, wenn der Künstler die Essenz des Vogelflugs gesucht hat, was wäre dann die Essenz meiner Existenz ohne dieses Flirren? Das war so meine sehr lose Assoziation mit diesem Kunstwerk.
Und kannst du das beantworten? Also was wäre so eine Essenz Nina Kunz? Skulptur, Bild?
Gute Frage. Ich glaube, ein Teil davon wäre vielleicht, dass ich versuche, eine gute Enkelin zu sein für meine Großmutter und vielleicht eine gute Freundin. Irgendwas Soziales, Zwischenmenschliches, hoffe ich zumindest. Und ich glaube, eine sehr fleißige und angetane Leserin. Vielleicht diese beiden Dinge wären Teil meiner Essenz.
Ja, schön.
Auch hier dachte ich zuerst, was hat das mit Ruhe zu tun? Weil die Figur sieht ja extrem so aerodynamisch aus, fast so wie so ein Bobschlitten, der so möglichst so maximal beschleunigt durch einen Eiskanal durchsausen kann.
Und auch bei diesem Vogelflug hat man das Gefühl, es ist eigentlich so ein Pfeil, der irgendwie so total beschleunigt durch den Himmel saust. Und dann dachte ich wiederum, ah ja, aber in dieser Geschwindigkeit zumindest der Vögel gibt's ja auch so einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, geht so sehr wenig Effort und sie gleiten einfach so durch den Himmel, was dann auch wieder was sehr Beruhigendes hat. Aber ich finde es interessant, dass viele der Kunstwerke, die wir angeschaut haben, immer eigentlich so in einem Pol stecken zwischen Beschleunigung, Unruhe, Zerrissenheit und dann Ruhe, Kontemplation. Und ich bin erstaunt, wie nah diese beiden Dinge eigentlich zusammenliegen.
Mir ging das auch so. Also ich habe gemerkt, also eigentlich ist es ja eine Marmorskulptur, also was total Statisches. Und trotzdem glaubt man sofort die Bewegung von diesem Vogel. Und trotzdem braucht es irgendwie wie diesen Stillstand oder diese Konzentration, bevor diese Bewegung oder dieser Vogelflug losgeht. Und ich habe mich gefragt, bedingt das einander oder braucht es sich gegenseitig vielleicht auch?
So wie beim Skifahren gibt's ja auch diesen Moment, wo sie so in der, also quasi statisch sind und dann geht's los.
Ich fand das noch schön, was du gesagt hast, dass Brancusi diesen Vogel eigentlich Zeit seines Lebens gestaltet hat oder überlegt hat, wie kann er in der Skulptur diese Bewegung von einem Vogelflug modellieren. Und vielleicht ist das ja auch das, was so beruhigend ist, dass sich jemand entscheidet für ein Motiv oder für eine Sache, an der er forscht und wirklich sagt, ich mache jetzt nicht noch das und das und das, sondern ich widme mich dieser Frage.
Ja, genau, es ist ein bisschen ähnlich, wie was wir bei Munin besprochen haben. Diese Geduld mit dem Motiv finde ich sehr inspirierend. Ich frage mich aber auch, ob das natürlich auch mit der Arbeitsstruktur zu tun hat, die wir heute haben. Ich glaube, es ist auch ein Privileg, das tun zu können. Natürlich muss man sich diesen Raum auch nehmen. Aber ja, ich frage mich schon, wie man in den heutigen Arbeits- und Kommunikationsstrukturen ein bisschen mehr sein kann, wie dieser Künstler, der einfach gesagt hat, okay, ich beschäftige mich jetzt mal 20 Jahre lang mit einem Thema.
Ist vielleicht auch kein Zufall, dass das bisher alles Künstler, also Männer waren.
Ja, vielleicht.
Aber jetzt haben wir, glaube ich, noch auch eine Künstlerin auf der Liste.
Von Ronnie Horn, zwei auch sehr leicht wirkende Glaswerke, Glaszylinder, ungefähr 1,40 Meter im Durchmesser und 50 Zentimeter hoch. Das eine weiß, das andere schwarz, aus einem ganz feinen Spezialglas, man kann es gar nicht richtig einschätzen. Man merkt erstmal nicht, dass es Glas ist, sondern denkt eher an Wasser, weil es so klar ist, auch so dunkel. Die Besucher sind auch sehr erstaunt, wenn sie diese Objekte sehen und reagieren relativ unterschiedlich. Viele wollen mal fühlen, was es ist. Und das ist wirklich ein Werk, das öfter mal berührt wird, obwohl es eigentlich dürfte, aber Gott sei Dank nicht so empfindlich ist, dass es Schäden hinterlassen kann. Aber wir machen auf unseren Rundgängen immer wieder die Feststellung, dass doch relativ viele Fingerabdrücke da sind, erstaunlicherweise. Und die Leute denken, es wäre Wasser. Dieses Werk haben wir ausgelagert, weil es doch so viel Lagerplatz sonst in unseren eigenen Depots brauchen würde, bei externen Kunstspeditionen, die das unter Sicherheitsstandards gut aufbewahren. Es ist nicht so sensibel, weil es eben nicht so klimaempfindlich ist wie andere Werke. Und das kann man dann auch guten Herzens mal woanders lagern. Das wird dann antransportiert auf Schwerlast-Palettrollis über unseren Warenlift, der 3 Tonnen trägt, nach oben gebracht. Dann ist ja schon mit zusätzlichen Holzplatten der Fahrweg ausgekleidet, damit der Boden nicht kaputt geht durch Eindrücke und wird dann an den Ort gebracht. Dann kann man die Kisten seitlich abnehmen und man muss diese Glaszylinder an einen Kran hängen. Dann nimmt man den Untergrund weg und kann es dann vorsichtig absenken. Den Platz. Aber es ist nicht so leicht für den Kurator, das wieder hin und her schieben zu lassen.
Ja, hier wird morgen die Skulptur von Ronnie Horn aufgebaut, Gegensätze von Weiß, aber im Moment ist sie noch nicht da. Was wir sehen, ist einen riesigen Kran, weil die Skulptur, also sind ja zwei Teile. Und jeder Teil ist, glaube ich, 2 Tonnen schwer und dafür braucht es dann diesen Kran und sie kommt morgen erst. Und was wir jetzt haben, hier sind zwei Platzhalter, einen schwarzen und einen weißen.
Ich finde, jetzt sieht es auch noch so ein bisschen aus, aber vielleicht komme ich auch nur auf diese Idee, weil wir über die Ruhe sprechen, wie so zwei Sofas aus den 90er Jahren, so runde Lounge-Sofas.
Ich glaube, du liegst nicht so ganz falsch. Es gab auch schon mal Besucher, die gedacht haben, das sind Sitzgruppen und auf die könnte man sich draufsetzen, wobei ich nicht so genau weiß, wie man auf die Idee kommt, weil die Oberflächen sind ja ganz glatt. Also hier die schwarze ist ja poliert und die weiße auch. Genau, es sieht eigentlich nicht wie irgendwie was zum Sitzen aus.
Ich stelle es mir auch eher hart vor, auf 2 Tonnen Glas zu sitzen.
Ich fand es beeindruckend, als ich gelesen habe, dass die beiden Skulpturen dadurch entstehen, dass die Künstlerin 24 Stunden lang flüssiges Glas in die Form, also in diese Zylinder gegossen hat und dann musste das 4 Monate lang abkühlen. Das ist irre, sich das vorzustellen und dass es dadurch halt auch so schwer ist.
Und ich finde auch die Vorstellung, dass etwas 4 Monate lang abkühlt, hat auch fast so, schon so eine beruhigende, abkühlende Wirkung auf das Hirn. Ich musste natürlich beim Glas, und das fand ich auch ein bisschen erschreckend, musste ich sofort an die anderen Glasflächen denken, die ich aus meinem Alltag kenne, was halt Laptop, Telefon und mein Herd ist. Und ich musste auch an den Begriff Selbstbespiegelung denken. Und ich fand's verrückt, dass ich zum Schluss kam, dass zum Beispiel, dass ich meinen Selbstwert sehr stark davon abhängig mache, wie produktiv ich bin oder wie viel ich arbeite. Und meine Selbstbespiegelung im Alltag hat sehr häufig mit diesen technischen Geräten zu tun und für das Ding, was sie stehen. Und ich dachte dann, was sehr viel Unruhe in meinen Alltag reinbringt, ist, dass ich quasi permanent meine Performance auch so wie so einen Aktienkurs beobachten kann auf diesen Glasflächen. Wie viele Likes bekomme ich für etwas? Wie viele neue Aufträge kommen rein und so weiter? Wie viele Freundinnen und Freunde habe ich, die mir schreiben? Und deshalb fand ich diese Idee, dass in diesem Glas einfach so eine Trübheit herrscht oder eben dann wahrscheinlich je nach Licht so ein anderes Spiel. Und ich stelle mir vor, dass eben gar keine Selbstbespiegelung möglich ist, sondern eher so ein eigentlich so ein Bruch damit sogar, dass man gar nicht weiter sieht oder vielleicht wie so in einen Teich reinguckt oder so, fand ich irgendwie sehr entzückend.
Ich fand auch spannend, dass, glaube ich, die eine Glasoberfläche eher so eine glatte, verspiegelte Oberfläche ist, die dich so zurückwirft oder die das Tageslicht oder das, was im Raum passiert, spiegelt. Und die andere Oberfläche, die schwarze, eher so wirkt, als wäre es ein tiefer Brunnen, als wäre es Wasser. Also dass die Besucherinnen und Besucher auch versuchen, es anzufassen, weil sie denken, das ist Wasser und dann irritiert sind, dass es wie eine glatte Oberfläche ist.
Es sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein mittelalterlicher, so ein tiefer Brunnen, in dem in den Märchen die Bösewichte und Bösewichtinnen hineinfallen. Und das andere Wasser könnte man natürlich auch lesen, so als, oder zumindest ich denke auch an, es heißt der Narziss, der ins Wasser guckt und dann reinfällt, was natürlich auch mit der Gegenwart, also bei mir sehr viele Gedanken aufwirft in Bezug auf Selbstverliebtheit, Selbstinszenierung und so weiter.
Er verliebt sich ja auch in sein Spiegelbild und versteht aber nicht, dass es er selber ist und verzweifelt auch daran, denke ich.
Und natürlich auch toll, wo sie stehen, weil quasi hinter dem Kunstwerk, hinter dem transparenten Kunstwerk, ist ja dann auch der wunderschöne Teich der Fondation Bayler, in den hoffentlich niemand reinfällt.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass dort, weil es auch so nah am Teich und am Himmel ist, dass sich das spiegelt. Und das ist ja irre, weil im nächsten Raum, meine ich, sind die Seerosen von Monet, die ja das auch aufgreifen. Also in diesem Bild von Monet hast du ja auch viel mehr Himmel eigentlich als Wasser oder zumindest diese Spiegelung, wo du nicht mehr weißt, bist du jetzt am Himmel oder bist du am Wasser durch all das, was sich da spiegelt. Und ich finde das auch spannend, was du gesagt hast, dass so eine Oberfläche mal wie so ein Spiegel sein kann, der dich zurückwirft und dann wieder tief in den Brunnen, wo du reinfallen könntest. Für mich ist das auch so ein Bild für diese Ambivalenz von Ruhe. Also dass es eigentlich beides sein kann. Also dass es dich irgendwie auch stark auf dich zurückwerfen kann oder du verloren gehen kannst. Also es ist so, ja, es ist nicht immer nur so was ganz Gutes. Das hast du ja am Anfang auch beschrieben. Diese Ruhe kann auch was sehr Beunruhigendes machen mit einem.
Und die Ambivalenz ist ja auch noch auf anderen Ebenen in diesen zwei Kunstwerken drin. Man weiß nicht, ist es total leicht, ist es total schwer, ist es flüssig, ist es fest? Also man kann es gar nicht so gut greifen, vielleicht genau wie auch die Ruhe selbst.
Das Bild sind eigentlich Variationen auf Rot, also ein eher rosa Hintergrund und darauf eine dunkelrote, eigentlich mehr oder weniger rechteckige Fläche und darunter eine orange. Also ganz schlicht. Das Spezielle ist eigentlich die Methode dahinter. Rothko komponiert diese Bilder anhand von ganz zahlreichen Farbschichten. Und dieses Schichten erzeugt wirklich auch eine ganz bestimmte Farbwirkung. Das ist eigentlich schwer zu beschreiben, aber man spürt wirklich, dass dadurch, durch dieses Schichten auch eine gewisse Tiefe in das Bild entsteht. Und das Bild sich, auch wenn es wirklich eine klare Fläche ist, sich trotzdem wie eröffnet sozusagen. Also so wie eine gewisse Unendlichkeit sich öffnet durch die Farbe, die einerseits eben nach innen einlädt, also den Blick nach innen einlädt und zugleich eine extreme Ausstrahlung auch hat, also auch nach außen wirkt. Und ich glaube, dieses Hin und Her ist auch extrem faszinierend. Und weil es eben so einfach, so schlicht ist eigentlich, und es wirklich um die reine Farbe geht, ist das etwas, was die Besucher auch wirklich fasziniert und auch überrascht ein Stück weit vielleicht. Dass man anhand einer so einfachen Komposition doch so eine starke Wirkung erzielen kann durch eben dieses Farbschichten.
Mir geht es bei den Bildern von Rothko immer so, dass es so einen Unterschied macht, ob man vor dem Bild steht oder jetzt eine Abbildung sieht.
Schwer zu sagen, woran das liegt, aber die Sogwirkung, wenn man davor steht, ist, also ich habe wirklich das Gefühl, ich stehe gerade eigentlich im Bild und nicht neben dir.
Ich glaube, wir müssen sogar eigentlich noch näher ran.
Okay. Auf eigene Gefahr.
Ja, es ist schon auch unheimlich, so nah ranzugehen.
Ich hatte zwei Assoziationen mit diesem Gemälde. Und das erste, ich merke auch, es wiederholen sich gewisse Motive in unserem Gespräch. Da geht's ja eigentlich auch um den Akt des Malens, der irgendwie sichtbar wird. Und ich finde, man sieht die Pinselstriche und die Arbeit. Und ich kann mir wirklich vorstellen, wie Rothko vor diesem Gemälde Schicht um Schicht irgendwie aufgetragen hat. Und kennst du den Film Karate Kid?
Nein.
Also da gibt's eine Szene, da muss das Kind, das ein super Karate-Sportler wird, dann muss so kontemplativ Gartenzäune streichen.
Ah, doch, das kommt mir
und so vor. So lernt das Kind dann die Bewegung, die fürs Karate wichtig ist. Und ich hatte sofort diese Szene vor Augen, wo dieses Kind diese Gartenzäune streichen muss.
Stellst dir Mark Rothko vor, wie er da unzählige Lasuren von Farbe übereinander malt.
Ja, irgendwie so eine repetitive Bewegung auf jeden Fall kam von meinem inneren Auge. Und das Zweite war...
Können wir noch ein bisschen wieder weggehen?
Ja. Was vielleicht sehr weise ist, weil meine zweite Assoziation war eine Unendlichkeit. Also genau, was wir gesagt haben mit man fällt in dieses Bild rein, ist, und was auch wieder mit der Ruhe zu tun hat, ist, dieses Bild macht einem auf eine Art, oder zumindest mich, ehrfürchtig. Ich habe so ein bisschen ähnliches Gefühl, wie wenn ich irgendwo in den Bergen stehe oder in einer großen Kathedrale und mich sehr klein fühle. Und ich finde, so dieses Herauszoomen aus dem Alltag, das Herauszoomen aus der, keine Ahnung, Absurdität des Menschseins, kann was total Beruhigendes haben, weil man denkt, ach ja, ich bin einfach ein kleines Menschlein im Universum. Und es kann aber auch was total Furchteinflößendes haben, weil man denkt, shit, ich bin nur ein kleines Menschlein im Universum. Und diese Gleichzeitigkeit so von Furcht und Ruhe und Pragmatismus steckt für mich in diesem Unendlichkeitsgefühl, in diesem Gemälde voll drin.
Ich finde, du hast es schön beschrieben. So diesen Moment der Erhabenheit, den man auch in den Bergen hat. Und der einen so ein bisschen demütig werden lässt und gleichzeitig, aber mir hilft das loszulassen auch und zu merken, ja, es kommt nicht so auf mich an. Also dieses Meditative beschreiben, glaube ich, viele, die das Bild anschauen.
Genau. Auf der einen Seite fühlt man sich so verbunden mit etwas Ewigem, Unendlichem, Großen und gleichzeitig fühlt man sich ganz winzig, was ein lustiger Geisteszustand ist.
Was ja auch spannend ist, dass das einfach so zwei Farbflächen machen. Also wir haben so einen monochromen Hintergrund und dann eine große rote Farbfläche und dann so eine horizontale orange Farbfläche darunter. Also es sind eigentlich nur Farben. Und trotzdem hat man das Gefühl, sie atmen und bewegen und machen was mit einem.
Ja, es hat fast so was wie eine... Es fühlt sich fast an wie so ein Stoff oder, es ist sehr schwierig, dieses Gemälde zu beschreiben. Ich habe fast so den Impuls, noch was total Banales zu sagen, weil es so ein bisschen abgespaced wird. Ein bisschen erinnert es mich auch so an so ein Mensa-Tablett. Weißt du, was ich meine? Was so Vertiefungen gibt mit verschiedenen Abteilungen für Pudding und Salat.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja auch so Frühstücksboxen, die das genau trennen, dass es nicht so ineinander läuft. Wobei hier, er war nicht ordentlich genug im Linienabtrennen.
Ja, vielleicht ist auch Ketchup und Currysoße.
Vielleicht hast du auch Hunger. Wusstest du, dass Mark Roscoe sich gewünscht hat, dass seine Bilder quasi wie in Andachtsräumen ausgestellt werden? Also eigentlich eher in kleineren dunklen Räumen oder zumindest nicht mit anderen Kunstwerken zusammen?
Nee, das wusste ich nicht. Also zum Beispiel in der Bibliothek oder?
Aha, es gibt zum Beispiel Roscoe Chapel, also wirklich so wie eine Kathedrale in den USA, wo nur Roscoes hängen und wo auch die Besucher und Besucherinnen dezidiert dazu eingeladen sind, zu meditieren oder zur Ruhe zu kommen. Also wie in der Kirche wirklich sich auch den Raum und die Zeit zu nehmen für eine Andacht.
Ja, interessant. Finde ich eine total schöne Idee und auch lustig, dass ich von der Kathedrale gesprochen habe und der Erhabenheit. Weil genau, im Museum habe ja zumindest ich auch immer wieder die Tendenz, so Dinge abzuhaken, so, ja, gesehen, den Roscoe gesehen.
Aber hier haben wir auch so einen Roscoe-Room, also es sind tatsächlich hier auch nur Roscoes. Und was ich sehr schön finde hier, das ist ja generell so toll an der Fondation Baylor, man hat immer wieder auch so diesen Blick, diese Blickachse in die Natur, die ja auch so ein bisschen andächtig macht oder einen zur Ruhe kommen lässt.
Das war der Podcast So gesehen, mit einer Werkauswahl zum Thema Ruhe. Bei mir zu Gast war heute die Journalistin und Autorin Nina Kunz. Mein Name ist Stefanie Müller-Frank. In der nächsten Folge spreche ich dann mit dem Musiker und Alpinisten Balthasar Streif über Kunstwerke rund ums Glück. Auf dem Programm stehen dann Werke von Wassily Kandinsky, Pablo Picasso, Joan Miró, Henri Matisse und Roy Lichtenstein. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, die Fondation Baylor ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Und vom 30.10. bis zum 8.1. ist die Jubiläumsausstellung zu sehen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Alle weiteren Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldungen zum Podcast. Schreibt einfach an podcast@fondationbaylor.ch. So gesehen ist ein Podcast der Fondation Baylor in Zusammenarbeit mit Weltkunst, dem Kunstmagazin der Zeit. Zu Wort kamen, neben den Gästen, die Kuratorinnen Amelie Bader, Raphael Bouvier sowie der Leiter Art Handling Ben Ludwig. Redaktion und Konzeption Dorothee Dienes, Matthias Ehlert und Lara Rath. Moderation Stefanie Müller-Frank, Musik Benjamin Kirchhofer und Produktion Jochen Dreyer und Martina Weber.